Tobias Escher analysiert die Europameisterschaft 2024.
Die letzten Tage konnte sich die deutsche Nationalmannschaft etwas zurücklehnen und die bisher furiose Europameisterschaft aus dem eigenen Camp verfolgen. Gestern Abend war die DFB-Elf aber wieder gefordert und wie achtelfinalreif der Auftritt gegen Ungarn jetzt schon war, das kläre ich mit unserer liebsten Taktik-Koryphäe Tobias Escher und damit einen wunderbaren guten Morgen dir.
Guten Morgen.
Erst einmal wollen wir uns, glaube ich, fix für das viele und tolle Feedback von euch bedanken. Das wird gesehen und zeigt uns, dass wir ein paar richtige Töne treffen. Bleibt also bei uns immer gerne am Ball, denn wir haben natürlich Bock auf alles, was da noch so kommt. Und heute kommt erstmal der Blick auf das zweite Gruppenspiel. Von dir aber erstmal ein paar Worte vielleicht zur EM allgemein. Du hast jetzt auch schon einen Stadionbesuch mitgemacht. Wie erlebst du die Stimmung hier?
Die Stimmung finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Also ich war im Stadion beim Spiel Niederlande gegen Polen hier in Hamburg. Da gab es ja auch den Fanmarsch, der ja auch viral gegangen ist. Du warst ja auch in der Stadt und hast ja das angeguckt. Ich finde, insgesamt ist es eine sehr friedliche Stimmung, eine sehr fußballaffine Stimmung. Also man hat deutlich das Gefühl, dass man in einem Land ist, das mit Fußballtradition gesegnet ist. Also anders als es in Katar war, wo man dann ja immer so ein bisschen gefremdet hat damit. Ich habe aber das Gefühl, ein paar Probleme gibt es auch bei der Organisation. Es gab ja auch vermehrt Beschwerden über schlechte Anreise, schlechte Abreise. Gerade auf Gelsenkirchen gab es da Ärger, aber auch in Frankfurt, auch Stuttgart sogar hat man solche Töne gehört. Da sind natürlich wir Deutschen das gewohnt, dass die Bahn nicht dann kommt, wann sie kommen soll, aber die internationalen Gäste sind das nicht mehr gewohnt. Aber grundsätzlich auch vom sportlichen Wert her eine sehr, sehr spannende und sehr, sehr schöne Euro, die mir sehr viel Spaß macht.
Viele Fans haben sich natürlich auch auf das erste Spiel gefreut. Spätestens mit dem zweiten Spiel, da geht es natürlich wirklich ans Eingemachte und es wird ernst, es wird auch sportlich wichtig. Mit welchem Gefühl hast du denn dann gestern auf das zweite Gruppenspiel von Deutschland gegen die Ungarn geschaut?
Ja, es war schon klar, dass es nicht das gleiche Spiel wird, wie wir es gegen die Schotten erlebt haben. Ungarn ist eine deutlich besser besetzte Mannschaft, individuell, aber auch taktisch eine reifere Mannschaft. Sie haben im ersten Gruppenspiel gegen die Schweiz zwar ein bisschen enttäuscht bei der 1-3-Niederlage, aber eigentlich sind sie mit viel Vorschusslorbeeren in die EM gestartet. Eine Mannschaft, die nach der letzten WM sehr gute Ergebnisse erzielt hat, auch in der Nations League zum Beispiel, die taktisch sehr diszipliniert arbeitet. Da war mir schon klar, es wird nicht ganz so leicht wie gegen Schottland, die ja da teilweise gar keine Gegenwehr geleistet haben, haben wir ja auch schon analysiert. Aber gleichzeitig hat der erste Auftritt der deutschen Mannschaft Hoffnung gemacht, weil sie einfach wirklich gut im Spiel waren, viele Schwächen aus den Testspielen abgestellt haben. In dem Sinne hatte ich ein positives Gefühl, aber nicht ganz so positiv wie beim Schottland-Spiel.
Dennoch, du hast es gesagt, der Auftakt ist geglückt, die Stimmung ist ja super in der Mannschaft und das Achtelfinale lockt eben jetzt schon so früh, also quasi vor dem Spiel alles top bei Deutschland, kann man das so beschreiben?
Ja, auf jeden Fall. Dieses Spiel gegen Schottland hat ja auch nochmal bei den ganzen Fans so eine richtige Anspannung gelöst. Also man hat wirklich das Gefühl, okay, diese Mannschaft, er hat nicht mehr dieselben Sorgen, die Mannschaft noch hatte in Katar oder bei der WM 2021. Das ist eine neue Mannschaft. Die Stimmung ist natürlich gut. Das ist ja auch das, was Nagelsmann wollte mit der Art, wie er den Kader zusammengestellt hat. Gleichzeitig muss man sagen, für mich ist das immer so ein Muster ohne Wert, weil wenn du gewinnst, ist die Stimmung meistens gut. Und wenn du dir die deutschen Erfolge anguckst, 1954 war die Stimmung bis zum Viertelfinale nicht besonders gut und 1974 war die Stimmung erst recht nicht gut. Da gab es ja dann auch den großen Streit nach der Niederlage gegen die DDR. Aber das muss immer nichts heißen. Am Ende, wenn du gewinnst, wird die Stimmung gut sein und wenn du verlierst, wird die Stimmung schlecht sein.
Wir hatten schon prestigeträchtige Spiele gegen die Ungarn, du weißt es selbst am besten. Jetzt spielen wir allerdings in Stuttgart, nicht in Bernia. Und die Gäste, die waren schon unter Druck, die hatten eine 1-3 Niederlage gegen die Schweiz hinnehmen müssen. Auch etwas enttäuschend. Da ist natürlich jetzt schon, sag ich mal, der Baum brennt nicht unbedingt, weil du kannst es auch noch mit einem Sieg gegen Schottland richten, aber du willst natürlich mit einem guten Gefühl da zumindest ins letzte Spiel gehen.
Ja, also der Baum brennt, ist natürlich noch zu viel gesagt, aber dieses Schweiz-Spiel war für Ungarn schon sehr wichtig, weil du damit schon die halbe Miete hättest machen können für das Achtelfinale. Du hättest dich in eine gute Ausgangslage bringen müssen. Das hast du nicht getan. Und das hat natürlich so ein bisschen den Druck auf die Ungarn erhöht. Gleichzeitig hatte ich jetzt auch gegen Deutschland nicht das Gefühl, dass sie zu viel riskiert haben, weil sie immer noch so ein bisschen im Hinterkopf hatten, okay, das Spiel gegen Schottland kommt ja noch. Das ist natürlich jetzt für sie, wir wissen das Ergebnis des Spiels gegen Deutschland, wird es jetzt ein ganz harter Kampf, um das noch irgendwie zu schaffen. Aber vor dem Spiel hat das, glaube ich, nicht so unendlich viel reingespielt bei den Ungarn. Sie wussten, das wird so oder so eine schwere Aufgabe gegen Deutschland.
Wenn wir aufs Personal schauen, sehen wir gleich, Julian Nagelsmann lässt seine Elf gleich, wie auch zum Auftakt. Da ist also nicht viele Veränderungen. Bei den Ungarn sind es Dardai und Boller, die für Lang und Attila Scholloi in die Startelf rücken. Was hat sich da Trainer Rossi mit erhofft? Ein paar Änderungen, vielleicht auch ein bisschen mehr Dynamik?
Ja, ein bisschen mehr Dynamik auf jeden Fall. Und ich hatte auch das Gefühl, dass sie diesmal die andere Seite attackieren wollten. Also gegen die Schweiz lief sehr, sehr viel über die linke Seite. Da haben sie sehr häufig Überzahlen kreiert. Szoboszlai und Salai sind häufig auf diese Seite gemeinsam gerückt. Jetzt war es so, dass Szoboszlai häufiger auf der rechten Seite zu finden war und dass man da häufiger versucht hat, Überzahlen herzustellen, dass auch da auf außen sie weiter nach vorne gerückt sind. Also ich hatte schon das Gefühl, da gab es so eine leichte Anpassung in der Seite, die sie angreifen, und sie standen natürlich ein bisschen tiefer, als sie es gegen die Schweiz getan haben. Es liegt in der Natur der Sache, wenn du gegen Deutschland spielst, dass du dann eher noch aus einer kompakten Defensive kommst.
Was ist das ansonsten für eine Mannschaft? Vor dem Turnier ja hoch gelobt, viel Tempo versehen, viel Umschaltqualitäten. Wie stellt Trainer Rossi, der ja auch wirklich sehr fit ist in seinem Job, wie stellt er die Mannschaft auf?
Die Mannschaft ist einerseits eine Mannschaft, die gut verteidigen kann. Das ist das, was Deutschland ja auch schon bei der EM 2021 gemerkt hat, was wir auch schon gemerkt haben in der Nations League. Die können wirklich mit einem 5-3-2, 5-2-3 die Schotten dicht machen hinten. Gleichzeitig haben sie in den vergangenen 2 Jahren nochmal an Spielfreude hinzugewonnen. Also sie sind nicht mehr dieses rein zerstörende Team, sondern sie haben versucht, sehr viele spielerische Elemente reinzubringen, über einen Szoboszlai zum Beispiel. Sie versuchen häufig, eine Seite zu überladen, das heißt, da eine konkrete Überzahl herzustellen und diese Überzahl dann auszuspielen. Das ist schon in der Hinsicht ein taktisch besonderes Team und ein Team, gegen das es gar nicht so leicht zu spielen ist.
Was das dann genau ausmacht, dazu kommen wir gleich. Gehen wir mal in den Spielfilm rein und der wird gleich von Anfang an sehr spannend. Manuel Neuer muss nämlich schon hellwach sein. Rückpass hat da gar nicht gut geklappt und das ist natürlich genau ein Mittel, worauf auch die Ungarn warten, hohe Ballgewinne und dann gefährlich werden. Und hier hat es fast schon gereicht zur Führung.
Ja, hat fast schon gereicht. Also sie haben von Anfang an versucht, so ein bisschen Druck auszuüben und haben auch von Anfang an versucht, die Abwehr von Deutschland zu beschäftigen. Das fand ich sehr imposant, dass sie sich eben nicht in den ersten Minuten reingestellt haben. Das kam dann erst nach und nach, dass sie immer tiefer gefallen sind. Und man hat auch schon gesehen, dass sie deutlich schneller versucht haben, das Mittelfeld zu überbrücken, als das noch gegen die Schweiz der Fall war. Da haben sie immer viel hintenrum gespielt. Jetzt gegen Deutschland natürlich eine andere Aufstellung, auch eine andere Einstellung. Versucht mit den Außenverteidigern schnell hinter die Kette zu gelangen. Und in dieser ersten Szene, da war so eine kleine Unachtsamkeit bei Deutschland. Also es war gar nicht gefährlich, aber dann Kimmich nicht mit dem richtigen Pass. Ich glaube, Tah oder Rüdiger vorher erklärt es auch nicht richtig. Da war noch so ein bisschen die Nervosität auf der deutschen Seite zu spüren.
Es dauert auch ein wenig, bis Deutschland dann mal vor Gulaschis Tor auftaucht. Das ist dann ein erster Distanzschuss. Was sind dann sonst die Überlegungen von Julian Nagelsmann gegen ein Team, sag ich mal, schon doch deutlich disziplinierteren Gegner Ungarn, ja, diese Mannschaft zu knacken, diese Kette auch, was gegen Schottland jetzt vielleicht nicht die ganz große Herausforderung war?
Ja, gegen Schottland haben wir sehr viel davon gesprochen, dass man versucht hat, schottische Spieler aus der Abwehrkette rauszulocken und dann zu gucken, wer wird frei, wird Kimmich frei, wird Wirtz frei, wird Musiala frei, wird Gündogan frei und dann diese Spieler anzuspielen. Die Ungarn standen da disziplinierter. Also da war wirklich deutlich zu erkennen, durchgehend eine Fünferkette hinten auf der letzten Linie, davor immer mal 3 oder 2 Mann. Und die Ungarn haben auch sehr, sehr stark versucht, Druck auf Toni Kroos auszuüben. Also Szoboszlai auf rechts hat sehr, sehr viel weiter vorne gespielt als Salai auf links und hat auch immer so ein bisschen geguckt, dass er den Passweg zu Kroos stört. Und die deutsche Mannschaft wurde dann relativ früh so ein Stück weit auf rechts gelenkt. Und da hatte ich dann schon das Gefühl, dass sie sehr, sehr deutlich versucht haben, dass die zweite Linie, das Mittelfeld, wo es sehr kompakt wurde, direkt zu überspielen. Das war ja auch die erste Chance, die Deutschland dann hatte, wo dann der Ball von Rüdiger direkt hinter die Kette Richtung Havertz gegangen ist. Und das haben sie wirklich in der ersten 20 Minuten, haben sie 3 solche Angriffe gespielt. Der Ball ging zu Rüdiger und er hat dann nicht lange gewartet, sondern direkt den diagonal Richtung Flügel startenden Havertz gesucht. Also Havertz hat da häufig den Weg hinter die Kette angeboten. Und dieser Versuch war es dann, dieses kompakte Mittelfeld der Ungarn zu überspielen.
Eine Qualität, die Havertz dann noch mitbringen muss, um seinen Startplatz eben zu sichern, dass er sich auch mal körperlich durchsetzen kann. Vielleicht jetzt kein Mittel, was ja für ihn spricht oder für ihn als Spielertyp ansonsten.
Ja, er hatte da auch nicht, ich würde nicht sagen Glück, aber Willi Orban hat nicht seinen besten Tag erwischt. Das muss man jetzt schon mal ganz am Anfang sagen. Da hat sich ja dann Havertz zweimal durchtanken können, was man, wo du sagst, eigentlich nicht erwartet. Aber ich glaube, man darf Havertz da auch nicht unterschätzen. Der hat in den letzten Jahren ordentlich Muskelmasse aufgebaut und der ist auch ein Spieler, der sich durchzusetzen weiß. Also der ist nicht nur auf links, sondern Havertz ist so ein Spielertyp, der alles gut kann und nichts überragend gut. Aber er ist da wirklich in allen Facetten gut. Er hat auch ein gutes Kopfballspiel. Er kann sich auch durchsetzen. Und das hat man dann in zwei, drei Situationen gemerkt, wo er sich dann gegen Dardai oder häufig gegen Orban durchsetzen musste.
Nach dieser Szene gibt's auch gleich eine Ecke und die wird auch sehr gefährlich, weil sie auch einstudiert ist. Also da kommt so ein langer Ball über alle drüber und dann gibt's die Volleyabnahme hinten. Das sind Varianten, die sehen wir von Deutschland ja nicht unbedingt, aber schon natürlich eine Chance, wenn du die Standards auch mitnehmen musst über so ein Turnier.
Auf jeden Fall. Das Problem bei solchen Varianten, hinten steht jemand frei, ist immer, die kannst du einmal machen und dann hat der Gegner das meistens gemerkt und guckt dann, dass er eben nicht mehr diesen Passweg so öffnet, dass da im zweiten Pfosten jemand frei stehen kann. Es war ein bisschen Pech, dass Andrich den Ball, er tritt ihn schon sehr gut, aber es ist natürlich noch jemand dazwischen. Aber das war schon mal eine gute Variante. Standards kommen wir vielleicht später nochmal dazu, da bin ich allgemein nicht ganz so zufrieden mit, aber es ist natürlich gut, wenn du über so einen Standard auch ein Ausrufezeichen setzen kannst, ganz am Anfang.
Defensiv bekommen die Gastgeber dagegen schon deutlich mehr zu tun. Auch hier sind es ein paar ruhende Bälle der Ungarn und natürlich immer wieder die Umschaltsituationen, die für Gefahr sorgen. Da vielleicht auch gerade zu erwähnen, dass dann ein Andrich oder ein Groß dann auf diese Außen rücken müssen, weil die Außenverteidiger von Deutschland natürlich sehr weit nach vorne mitschieben. Hier also ganz spezifisches Mittel der Ungarn, auf den Außen über Tempo zu kommen und dann eben auch in die gefährlichen Räume.
Ja, ganz eindeutig, das war auch einstudiert, das haben sie auch versucht. Sie haben auch häufig versucht, gerade in diesen Situationen, wenn dann die Außenverteidiger hochstehen, dass sie dann die Stürmer so ein Stück weit rausziehen und dass sie dann mit den Hilfe der Stürmer so ein bisschen die deutschen Verteidiger locken. Es gab eine Szene, die war auch, glaube ich, relativ früh im Spiel, eine Chance für Ungarn, wo sie es über links durchspielen und man dann wirklich sieht, wie Rüdiger weit in der gegnerischen Hälfte auf dem Flügel aushelfen muss, weil halt eben Kimmich rausgelockt ist, weil er Salay, glaube ich, war es, verfolgt. Und dann spielt halt Ungarn ein 1-2 und ist dann direkt in dem Raum dahinter und kann dann mit viel Tempo drauf zugehen. Am Ende muss Tah den Schuss von dem völlig freistehenden Szoboszlai blocken. Aber da hat man schon deutlich gemerkt, dieses Locken auf Außen, also die Deutschen auf Außen zu locken und dann mit einem ganz simplen Doppelpass hinter die Abwehrkette zu gelangen, das war das Mittel, das die Ungarn gewählt haben.
Das ist vielleicht blöd gesagt, aber du musst natürlich auch viel wacher sein bei so einem Gegner als gegen Schottland, weil so viel mehr Qualität da ist und Gefahr. Du musst mehr gegen den Ball arbeiten, auch wenn Ungarn mal ein paar Ballbesitzphasen hat. Wie hat dir dann das gefallen und war das dann wirklich die aufmerksame Leistung, die es auch gebraucht hat in den Phasen?
Also das grundsätzliche Arbeiten gegen den Ball fand ich gut. Ich fand auch da gut, wie häufig und wie viel Wirtz und Musiala auch auf den Flügeln ausgeholfen haben, wie weit man dann nach außen gegangen ist. Auch die Umstellung immer, wenn man aus der Raumorientierung im 4-2-3-1 kam, dann in so eine Manndeckung reinzukommen, das hat gut funktioniert. Trotzdem gab es da dann immer wieder diese Szenen, wenn sie halt dann die erste Linie überspielen konnten, die Ungarn, dass sie dann auf dem Flügel eben, wie wir es gerade so erklärt haben, immer wieder ganz gut rausgelockt haben und dann den Weg in die Tiefe gesucht haben. Sie haben ja auch in der ersten Halbzeit, ich glaube, 3 Ecken herausgespielt, was keine schlechte Quote ist für so einen Außenseiter. Denn das heißt nämlich, er ist über die Flügel bis an die Grundlinie gekommen, hat dann die Ecke rausgeholt. Und da hat Ungarn schon ein paar Dinge richtig gemacht und da würde ich auch nochmal gerne sehen, wie es ein besserer Gegner gegen Deutschland macht, beziehungsweise wie es Deutschland gegen einen besseren Gegner macht. Denn auch wenn wir sagen, sie haben mehr Klasse als die Schotten, da war halt auch schon im letzten Drittel oder dann im Mittelfeld 2, 3 Pässe dabei bei den Ungarn, wo du dir denkst, Mensch, jetzt die auf den, wenn du diesen 5-Meter-Pass jetzt mal wirklich in den Fuß spielst und nicht da einen halben Meter daneben, dann entsteht da vielleicht eine Chance draus.
Da das Offensivspiel von Deutschland eben auch haperte, habe ich mir so gefragt, woran liegt das denn? Und ich hatte vor allem das Gefühl, dass du die Stärken der Spieler, der Einzelspieler, einfach gar nicht so reinbekommst. Vielleicht symbolisch dafür ein Florian Wirtz, dem es doch schwer fiel, seine Gelegenheiten zu suchen, auch wirklich viele Ballkontakte zu sammeln in Durchgang 1, stand er so ein bisschen symbolisch eben dafür, dass die Spieler alle ein bisschen brauchen und andere Lösungen finden müssen gegen so einen Ungarn.
Es ist auch gar nicht so einfach, gegen so einen 5-4-1 zu spielen. Und sie waren ja dann häufig im Verlauf der ersten Halbzeit im 5-4-1. Und da haben wir ja auch schon bei den Schotten analysiert, dass die das eben nicht gut gemacht hatten, dieses 5-4-1 zu interpretieren. Und die Ungarn waren da sehr viel geduldiger und sind auch sehr viel länger in ihren Räumen geblieben. Und dann musst du eben außerhalb der Räume was kreieren. Und das ist dann ganz schwer, gerade wenn du auf das Mittelflanken nicht zurückgreifen kannst. Deutschland hat zwar 10 Flanken geschlagen in der ersten Halbzeit, aber von diesen 10 Flanken kam nur eine an. So, weil natürlich da vorne, das ist nicht das Spiel der Deutschen, das muss man ganz klar sagen. Aber ich fand dann schon gut, wie sie es dann kontrolliert haben nach einer Viertelstunde. Also am Anfang war es dann noch so ein bisschen hin und her. Und dann hat aber die deutsche Mannschaft auch noch die Ruhe reingebracht. Und dann musste halt auch mal die Geduld haben, den Ball laufen zu lassen und zu gucken, wann ist die Situation frei? Wann ist der Passweg frei? Und nicht halt jeden Pass blind reinspielen. Und da hat dann, finde ich, Kroos auch immer besser ein Spiel gefunden. Auch ein Andrich hat dann einen wichtigen Part gespielt, eben auch mal zu sagen, so, wir spielen jetzt nicht jeden Ball lang hinter die Kette in Richtung Havertz, sondern erstmal ein bisschen Ruhe reinbringen.
Dass du dann nach einer knappen halben Stunde auch zur Führung kommst, hat dann damit zu tun, dass du auch in Aktion bleibst, wenn sie scheinbar schon beendet scheinen. Und das wird Julian Nagelsmann sicherlich sehr gefreut haben. Es ist Gündogan, der Orban nachgeht, der quasi diesen Ball schon fast gewonnen hat, wach bleibt und für Musiala ablegt. Das kann man jetzt schwer wiederholen und schwer planen, aber das ist trotzdem sicherlich ein Mittel, was die deutsche Mannschaft einsetzen will, dass du einem Gegner, der im Strafraum Ballbesitz hast, natürlich wenig Freiraum geben möchtest.
Ja, also das war jetzt auch kein so besonders toll herausgespielter Angriff, vorher auch schon, aber dann ist er ja eigentlich schon beendet, du hast es ja auch gerade richtig analysiert und dann bleibst du aber in der Situation drin, also dann bleibst du halt noch drin und guckst, dass du da noch was rausbekommst aus der Szene, sehr, sehr stark nachgesetzt von Gündogan und da haben sie es dann vorher aber erstmals hinbekommen, so auch in die Halbräume reinzukommen und dann von da aus ins Zentrum reinzukommen, nicht zu stark sich auf den Flügel leiten zu lassen, das war auch sehr, sehr gut. Dementsprechend so ein, wie vieles in diesem Spiel ein Tor des Willens auch. Also vieles in diesem Spiel ging auch bei der deutschen Mannschaft über Willen und über dann den letzten Einsatzwillen. Und das war sehr, sehr positiv, auch bei diesem Tor. Und Musiala knallt das Ding dann kompromisslos rein. Bin mir sehr sicher, bei der WM 2021 hätte er den Schlenzer versucht und dann wäre der Torwart noch dran gewesen. Das ist auch so, glaube ich, so ein bisschen ein Unterschied. Musiala, der da jetzt einfach sehr kompromisslos aufs Tor raufballert.
Kompromisslosigkeit, die bei den Ungarn etwas gefehlt hat. Da haben sich auch die 2-3 Spieler drumherum schon umgedreht, zum Makelli den Freistoß gefordert und eben auch bei Orban das Gefühl, hey, den kannst du eigentlich auch gleich wegbolzen oder aus dem Strafraum pfeffern mit der ersten Aktion. Da vielleicht zu viel Selbstverständnis, dass es bisher gut geklappt hat und doof gesagt, nehmen lieber nicht irgendwie das Dribbling, sondern hauen einfach weg.
Ja, also ganz einfach, ganz simpel, so einfach in dem Moment, wo der Ball im Strafraum ist, weghauen, vielleicht müsste der Torwart ein bisschen aktiver noch sein und dann direkt zum Ball gehen und den in die Hand nehmen oder sich raufwerfen. Aber das war tatsächlich eher, würde ich deswegen sagen, diese Szene ein Fehler der Ungarn. Sie kommen ja auch vorher schon am Strafraum nicht ordentlich in den Zweikampf hinein und dann pennen sie da halt im Strafraum einfach. Punkt.
Was mir beim Spiel der Ungarn gegen die Schweiz nicht gut gefallen hat, ist, dass sie einfach kaum Momentum generieren konnten und eben auch bei den Gegentreffern der Schweiz ja nicht viel entgegensetzen konnten. Das hat sich jetzt gestern schon anders abgespielt. Gerade nach dem 1-0 der Deutschen sind sie dann nochmal richtig aktiv geworden vorne. Haben auch einen guten Freistoß, gute Gelegenheit, den entschärft Neuer dann noch, aber auch Freistöße, genauso wie Ecken, Standards, die sind für Ungarn immer gefährlich, weil das Deutsche natürlich auch vielleicht nicht ganz so im Gang ist, diesem Risiko, dass du dann mal diese Fouls ziehst. Also da war schon weniger auch möglich gewesen.
Ja, also ich fand schon, Ungarn, du hast es ja auch gerade gesagt, die waren deutlich besser im Spiel als gegen die Schweiz. Ich fand auch, sie haben vor allen Dingen deutlich besser verteidigt, aber muss man auch fairerweise sagen, gegen die Schweiz haben sie es noch aktiver versucht, da waren sie häufig vorne mit 3 Mann drauf. Jetzt waren es maximal 2 Mann und Szoboszlai hatte eher so eine Bewacherrolle für Kroos. Ich würde da dann eher die deutsche Mannschaft loben, die nach und nach halt so eine gewisse Form von Dominanz reinbekommt. Aber es war ein ruckeligeres Spiel als gegen Schottland. Das war nicht dieses flüssige Passspiel, was auch wirklich gesagt daran lag, dass die Ungarn in den Zweikämpfen deutlich, deutlich bissiger waren und aber auch deutlich, deutlich kompakter und positionstreuer verteidigt haben.
Vor der Pause haben wir dann nochmal eine etwas ruhigere Phase. Ist es dann auch mal okay für die deutsche Mannschaft, dass das Spiel sich etwas neutralisiert, sich das im Mittelfeld abspielt, weil du dann eben auch die Sicherheit hast, dass nach hinten wenig anzubrennen ist?
Auf jeden Fall, ja. Du brauchst auch diese Phasen, in denen nichts passiert. Gerade wenn du einem in Führung liegst, ist das auch immer eine gute Phase. So, wenn du sagen kannst, hey, wir haben jetzt den Ball, der Gegner kommt nicht an den Ball und wenn der Gegner an den Ball kommt, dann nur in Zonen, die nicht gefährlich werden, dass du da so ein bisschen das Risiko rausnimmst. Das ist, glaube ich, gerade bei diesen Turnieren, bei dieser Turnierform dann, spätestens wenn wir über die K.O.-Phase reden, ein sehr, sehr wichtiges taktisches Mittel. Und das hatte ich ja auch schon gelobt, dass die deutsche Mannschaft immer auch ruhiger in ihrem Spiel wurde und immer weniger hektisch.
Nochmal Thema Zwischenräume bei Ungarn, zwischen diesen Ketten, was natürlich ein ganz, ganz anderes Thema ist als noch gegen Schottland, mit Fixspieler Jamal Musiala, der diese Räume sucht und auch gut arbeiten kann und vor der Pause, glaube ich, seine beste Phase hat, dann auch noch mit einem sehr guten Abschluss aus der Distanz. Der Torschütze jetzt mit immer noch 20 Jahren, auch kein einfaches Spiel, aber hast du schon gemerkt, dass er auch arbeiten will und ja, dann schon auch seine Genialität natürlich gerne auf den Platz bringt.
Ja, du hast aber schon das richtige Verb benutzt, arbeiten. Also es ging in diesem Spiel sehr, sehr stark ums Arbeiten und das Spielen stand nicht so im Vordergrund. Ich hatte auch das Gefühl, dass die deutsche Mannschaft da sich seltener noch in Dribblings getraut hat. Musiala hat das ein, zwei Mal gemacht zu Anfang, aber dann gab es auch Ballverluste und die waren gefährlicher als die Ballverluste gegen die Schotten. Und dann passt du auch dein Spiel so ein bisschen daran an, dass du merkst, okay, shit, das läuft jetzt nicht so gut und dann musst du dich eher in das Spiel reinfuchsen. Insgesamt war da aber ein bisschen weniger Bindung da zwischen den Offensivspielern miteinander. Also das war dann immer häufiger, dass sie den Weg nach hinten suchen mussten oder dann auch außen abbrechen mussten, den Angriff. Aber dieses Zusammenspiel, das gab es in zwei, drei Situationen. Die haben dann auch häufig zu guten Möglichkeiten geführt, aber es war seltener zu erkennen als noch gegen Schottland.
Die beste Möglichkeit vor der Pause für die Ungarn gibt's dann auch ja quasi mit dem Pausenpfiff. Es ist nochmal ein Standard und da muss ich Neuer erstmal ganz lang machen. Dann rettet sogar noch das Abseits die Pausenführung. Muss man einfach sagen, wahrscheinlich auch Glück, dass Deutschland sich in dieser Halbzeit kein Tor fängt, weil die Gelegenheiten waren da für die Ungarn.
Also von den Expected Goals war es eine ausgeglichene erste Halbzeit. Also da haben die Ungarn genauso viel sicher erspielt wie die Deutschen. Und dann kommen wir jetzt auch zum Thema Standards. Weil da muss man sagen, da waren die Ungarn eigentlich bei praktisch jedem Standard gefährlich und man hat immer das Gefühl, da kann jetzt was passieren, da kann jetzt was kreiert werden. Gerade bei diesen Freistößen, das, wo wir ja auch schon das Gegentor gegen Schottland bekommen haben, das war jetzt ja wieder so ein Freistoß, der dann, wo wir dann Glück hatten, dass der gegnerische Spieler im Abseits steht. Ist halt ein bisschen nicht so schön. Gerade wenn du eine Halbzeit siehst, du hast selber 6 Ecken, der Gegner 3. Bei dir kommt so ein Fernschuss von Andrich raus und beim Gegner kommen da 2 große Chancen heraus. Das ist doch ein Punkt, wo ich mir noch wünsche, dass die deutsche Mannschaft das ein bisschen konzentrierter angeht.
Ja, jetzt wo du das anschneidest, die offensiven Standards, also ich glaube, wir hatten 12 Ecken in dieser Partie, wenig Gefahr dann außer dieser Distanzstoß. Was muss da einfach noch besser werden, gerade dann gegen Gegner, die wirklich diese Physis im Strafraum mitbringen? Oh, jetzt bist du gerade noch gemutet.
Oh, entschuldige. Wir hatten 11 Ecken und das waren 8 zur Halbzeitpause. Ja. Also dementsprechend, da war schon ein deutliches Übergewicht und trotzdem hatte man das Gefühl, der Gegner war besser bei den Ecken. Ich hatte das Gefühl, dass die Ecken von Kroos nicht so gut getreten waren, wie wir es aus dem Champions-League-Finale kennen. Da war das ja wirklich ein entscheidender Faktor. Und jetzt waren aber auch 2, 3 Ecken, die nicht so schön waren, die wirklich deutlich zu kurz kamen. Mag es, dass die deutsche Mannschaft versucht, Varianz reinzubringen und nicht immer nur auf den ersten Pfosten schlägt, sondern auch andere Varianten macht. Aber mir fehlt halt so wirklich noch eine klassische Variante, erster Pfosten, Überladen des ersten Pfostens. Das ist die effektivste Variante. Das ist auch statistisch nachgewiesen, das, worauf die meisten Tore bei Ecken fallen. Einfach zu gucken, dass man einen langen Spieler am ersten Pfosten mit einem guten Eckball reinbekommt. Zack, das ist sau schwer zu verteidigen für jeden Gegner. Und so eine Variante fehlt mir noch. Dass du halt wirklich dann einfach mal sagst, hey, wir haben Rüdiger, wir haben Tah, wir haben auch einen Havertz, gucken wir, dass wir die drei in ähnliche Räume nebeneinander bringen. Der Rest versucht nur frei zu blocken. Das habe ich noch keine so eine Variante gesehen. Vielleicht kommt das ja noch, aber das sind halt die einfachen Varianten. Und dann gibt es halt noch diese komplizierten Varianten, wie das mit Andrich. Die sind immer nice to have, finde ich, aber dass die funktionieren halt, die kannst du halt einmal machen. Und die funktionieren nur einmal in 10 Mal, dass da wirklich ein Tor draus fällt. Deswegen ist da der Risk Reward nicht so hoch wie bei so einer ganz normalen, popeligen Standardvariante. Spielerfrei blocken, erster Pfosten, Kopfball rein.
Gerade auch, weil es in diesem Turnier ja ganz gut funktioniert. Hast ja auch live gesehen, wie die Polen das exzellent gemacht haben. Ohne Wechsel geht's dann in Durchgang 2. Es ist weiter ein etwas verhaltener Start, wieder etwas abtasten. Ungarn ist sogar aktiver. Bringt mich auch dazu, dass sie dann mehr Räume bieten irgendwann. Aber wir müssen mal über die Konter reden von Deutschland, weil da fehlt mir noch etwas die konkrete Idee, wie du dann auch eine ungeordnete Defensive knacken kannst. Vielleicht auch das Tempo, wenn ein Kroos dann den Ball treibt, müssen wir so sagen, wie es ist, oder Mittelstädt auf links mal die Möglichkeit hat. Kann man das etwas ausgleichen mit noch mehr Schärfe, Passschärfe, oder wie kann man da noch effektiver werden?
Ich hatte erstens das Gefühl, dass Deutschland diese Konter gar nicht unbedingt ausspielen wollte. Also du hast ja gerade schon gesagt, wo du dir denn gewünscht hättest, dass ein Mittelstädt mit Vollgeschwindigkeit abgeht, ein anderer Spieler mit Vollgeschwindigkeit abgeht. Das ist ja nicht geschehen. Und dann denke ich mir auch so, vielleicht, weil es nicht geschehen soll. Vielleicht, wenn man dann eher sich denkt, wir gehen auf Ballsicherung und lassen jetzt halt nicht so ein Box-to-Box-Spiel entstehen, sondern wir sind jetzt hier die bessere Mannschaft technisch. Das heißt, wir machen jetzt eher den Fuß drauf und gucken, dass wir aus dem Ballbesitz noch was hinbekommen. Ja, Groß hatte da zwei, dreimal die Gelegenheit, halt in durch das Zentrum abzugehen und dann Raum zu machen, aber er ist auch nicht der richtige Spieler dafür. Ich bin mir sehr sicher, wenn dann Andrich den Ball gehabt hätte, dann wären diese Szenen nochmal mit diesem 1% mehr Druck durchgespielt worden. Und dann brauchst du halt dann wirklich gute Abläufe. Du brauchst dann eben nicht nur einen Spieler, der mitgeht oder zwei Spieler, sondern du brauchst den ersten Spieler, der den Lauf ins Zentrum macht, die gegnerische Abwehr zusammenzieht. Du brauchst die zweite Welle, die dann die Breite schafft und dann wieder, dass der Gegner gucken muss, dass er nach außen geht. Und dann brauchst du im Idealfall noch die dritte Welle, die dann die Schnittstellen besetzt. Das ist natürlich gar nicht so einfach und da musst du dann auch mit mehr Wucht und mehr Spielern vor allen Dingen kontern. Und das war halt so manchmal das Problem, dass dann halt ein, zwei Spieler teilnehmen und dann Havertz geht dann Richtung Flügel und selbst wenn dann Havertz den Ball bekommt, passiert ja nichts draus, weil da niemand mehr da ist.
Vielleicht sind es auch einfach natürlich in der Phase noch nicht die 100%igen Konterspieler, die dann auf dem Platz stehen, muss man auch dazu sagen. Thema Abläufe und wirklich nach Plan, wenn wir so auf die Stundenmarke zugehen. Wie viel hast du denn gemeint, weicht das, was die deutsche Nationalmannschaft dann auf den Platz bringt, von den Plänen, von den Abläufen ab? Also wie viel Kreativität können sie reinbringen? Weil du musst natürlich in Ungarn auch über die Spieldauer beschäftigen und mal andere Ideen reinbringen. Ist das schon auch geplant, dass hier viel Spielraum in den Abläufen drin ist und die Spieler das auch alle verstehen?
Ja, ich glaube schon, dass man da ja gewisse Mittel und Wege hat. Man kann immer wieder mit Musiala und Wirtz auch eine Seite überladen. Das hat man ja dann auch manchmal versucht. Wirtz ist in der zweiten Halbzeit häufiger auf die rechte Seite gekommen, um da zu gucken, dass er da noch eine Überzahl mit herstellt. Du kannst halt auch immer über die Außenverteidiger noch was versuchen zu kreieren, die Außenverteidiger auch in die Mitte schieben. Du hast schon eine gewisse Variabilität innerhalb des Systems. Und gleichzeitig hast du aber auch eine hohe Stabilität innerhalb des Systems, weil du allein die Zentrumsräume so gut besetzt hast, dass du da im Gegenpressing sehr, sehr wuchtig nachsetzen kannst und den Gegner dann daran hindern kannst, schneller Gegenangriffe zu starten.
Dann kommen Sané und Füllkrug ins Spiel, auch für einen Havertz. Würdest du dir mal kurz wünschen, kannst du kurz anreißen, Füllkrug und Havertz mal zusammenzusehen?
Weiß ich nicht, ehrlich gesagt, weil gerade mit der Rolle, die Havertz in der Nationalmannschaft spielt, er ja eher jemand ist für vorne drin und da er auch wirklich darauf spezialisiert ist mittlerweile. Und dann wüsste ich nicht, wie man da sonst rausnehmen sollte. Also deswegen bin ich da nicht so ein Fan von der Idee, die beiden zusammenzusehen. Vielleicht, wenn du einen Rückstand verteidigen musst, wenn du anders spielen musst, wenn du einen Rückstand verteidigen musst, wenn du einen Vorsprung verteidigen musst, ja. Oder wenn du einen Rückstand unbedingt aufholen musst, aber so grundsätzlich ist das nicht meine Wunschvariante, sagen wir es mal so.
Wie ändert sich das Offensivspiel der Deutschen dann trotzdem etwas? Sané, der wirklich fest auf dem Flügel bleibt und Füllkrug vielleicht als Spieler, der am fixesten seine Position hat im ganzen Kader?
Ja, also ich fand schon dann ein bisschen, dass gerade der Einwechsel von Sané noch mal ein bisschen mehr Breite gebracht hat. Also Füllkrug natürlich im Strafraum, im Zentrum, dann noch immer jemand, der die Verteidiger auf eine andere Art beschäftigt, auch auf eine körperlichere Art, als das noch ein Havertz tut, der auch bereitsteht für Hereingaben. Fand aber Füllkrug in diesem Spiel jetzt ja gar nicht so auffällig, der ist ja dann gar nicht mehr groß reingekommen, aber Sané hatte dann halt tatsächlich am Ende die meisten deutschen Dribblings, obwohl er dann erst zu spät reingekommen ist. Und das war auch so eine kleine Facette, die mir vorher so ein Stück weit gefehlt hat, auch so für ein Stück weit auch Risikovermeidung der deutschen Mannschaft, einfach diese 1-gegen-1-Duelle zu suchen. Auch in Situationen, wo es vielleicht eng ist, wo du vielleicht nichts kreieren kannst, aber dann trotzdem sich zu trauen und dann einen Gegner damit rauszuziehen, vielleicht damit so einen Chaos-Moment zu kreieren. Es waren deutlich weniger erfolgreiche Dribblings als noch gegen die Schotten. Und halt bis zur Einwechsel von Sané hatten wir, glaube ich, 2 oder 3 erfolgreiche Dribblings. Und dann hat Sané nochmal 2 oder 3 reingebracht. Deswegen fand ich allein deswegen, auch wenn bei Sané wieder nicht alles geklappt hat, fand ich das, aber war schon eine Belebung des Spiels, einfach weil er es versucht hat. Einfach weil er dann den Gegner auf sich gezogen hat, dadurch vielleicht was frei gemacht hat. Das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend.
Die Bemühungen auf jeden Fall nicht abzusprechen, aber du musst immer noch aufpassen nach hinten. Das ist Eintorführung und dann kommt Ungarn zur mitbesten Gelegenheit im zweiten Durchgang für Varga, der nach einem wunderbaren Konter verfehlt. So kann es auf jeden Fall gehen, weil du 2-gegen-2 Konter quasi hast und trotzdem Schorleiter dann noch mal ein bisschen Tempo rausnehmen muss auf links, hast du wirklich in 1-gegen-1 Besetzung im Strafraum und das macht Varga dann super gegen Tah. Da hätte es natürlich auch klingeln können und das werden sich die Teams, die konterstarken Teams vor allem sicherlich ganz genau angeschaut haben, Spielsituation.
Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn du halt führst, sollte so ein Konter eigentlich nicht passieren. Das war ja auch das, was Deutschland versucht hat zu vermeiden. Aber da gibt es auch Nationen, die das dann noch einen Tick besser ausspielen und dann eben nicht mit zwei Mann angreifen, sondern mit drei oder vier, weil sie halt an sich schon offensiver stehen, als das die Ungarn tun. Bei sowas musst du immer wirklich aufpassen.
Welche Rolle nimmt denn Robert Andrich gerade in so einem Spiel für dich ein? Weil den Ballbesitz, den Spielaufbau, den übernimmt meist Toni Kroos. In der Rückwärtsbewegung ist er dann auch irgendwie immer da. Aber hing er vielleicht auch etwas in der Luft? Hat jetzt nicht ganz so viele Ballkontakte gesammelt, gerade in Halbzeit 2?
Ja, er hat auch eine undankbare Rolle natürlich, weil er auch häufig Räume auffüllen muss einfach, weil er den Raum vor der Abwehr auffüllen muss, wenn ein Kroos sich zurückfällt. Er muss da anbieten, er muss dafür sorgen, dass der Gegner diesen Raum nicht vernachlässigen darf. Also wenn Robert Andrich da nicht ein gutes Positionsspiel hat und sich da immer wieder frei läuft, immer wieder anders anbietet, kann der Gegner sehr, sehr einfach diesen Raum überspringen im Pressing und dann mit drei Mann vorne draufpressen. Deswegen ist Andrichs Rolle sehr, sehr wichtig und da auch manchmal sehr, sehr undankbar, weil du nämlich Andrich trotzdem nur selten anspielen kannst, weil der Gegner meistens diesen Raum doch mit zwei Spielern sichert. Weil wenn du gegen Andrich nicht sichern würdest, könnte Andrich aufdrehen und dann wäre eine sehr, sehr gute Möglichkeit, Richtung Tor zu gehen. Genauso das Gleiche gegen den Ball. Auch da muss er einen sehr, sehr großen Raum sehr alleine sichern und das fällt dann gar nicht auf. Das fiel jetzt auch nicht auf gegen die Ungarn, weil wenn wir davon reden, dass sie eigentlich nur Konter über die Flügel zustande bekommen haben, und das war ja auch die Zone, wo sie besser waren als die Schotten, dann liegt das auch daran, dass Andrich das Zentrum ganz gut zugemacht hat und dass er da halt wenig zustande bringen lassen. Dementsprechend ist er so ein heimlicher Held, wenn man so sagen möchte, weil er sehr undankbare Aufgaben erfüllt. Er könnte, wäre nochmal, wenn man jetzt so auf ganz hohem Niveau kritisieren möchte, noch so ein Spieler mit noch ein bisschen mehr Dynamik, der noch im ersten, zwei, drei Schritten noch schneller ist, das wäre noch ein Ticken besser. Also dann würde ich mich noch ein Ticken sicherer fühlen. Ich überlege gerade, wer bei der EM bisher diese Sechserrolle so besonders gut ausgefüllt hat, wo man sagen kann, Mensch, der hat ja wie ein Staubsauger da alles weggesaugt.
Ja, ich würde sagen, den Kanté, ne?
Ja, Kanté zum Beispiel, aber auch dem fehlt so ein bisschen die Spritzigkeit nach einem Jahr Saudi-Arabien. Aber grundsätzlich so ein Spielertyp würde Deutschland nochmal gut tun, auch wenn Andrich das schon sehr gut macht.
Du hattest die Breite angesprochen und das 2:0 fällt dann auch daraus, dass du das Spielfeld mal sehr breit machen kannst. Musiala legt ab für Mittelstädt, der den Ball mal nicht hoch in die Wolken flankt, sondern ihn auf dem Boden behält. Und Gündogan findet, der sich so gut absetzt und bedankt, einschiebt. Hier hat auch wieder alles geklappt. Also das im Gegensatz zum 1:0, glaube ich mal wieder ein Tor wie auf dem Reißbrett.
Ja, auch richtig schöner Doppelpass vorher, um halt Mittelstädt frei zu spielen. Richtig schöne Bewegung da auch, um die Abwehr auseinanderzuziehen. Und dann auch die Strafraumbesetzung. Die gefällt mir ausgesprochen gut. Die hat mir auch schon gegen Schottland sehr, sehr gut gefallen, weil sie halt immer die Läufe in die Tiefe zumindest andeuten. Also, dass der Gegner halt wirklich an den 5-Meter-Raum gedrängt wird und dann aber den Rückraum besetzen. Das haben wir ja schon gegen Schottland gehabt, dass da ganz häufig aus dem Rückraum was passiert ist. Und das war jetzt auch wieder, also Gündogan da mit einer sehr schönen Bewegung, wo er den Lauf antäuschen, sich dann nach hinten absetzt und dann dadurch frei wird und den Ball nur noch reinknallen muss. Und auch der Abschluss der deutschen Mannschaft, das hatten wir ja in Katar so als Problem, wo dann häufig Spieler im Sturm im Abschlusssituation waren und man dann das Gefühl hatte, die wollen den Ball reinschieben ins Tor, anstatt einfach einmal raufknallen und wenn er an die Latte fliegt, ist auch nicht so schlimm. Das machen sie auch deutlich, deutlich besser als noch vor 2 Jahren.
Ist Gündogan bisher für dich der ganz große Gewinner der Nationalmannschaft in diesem Turnier?
Auf jeden Fall, ja. Er war in der Kritik vor dem Turnier teilweise zu Unrecht, teilweise aber auch zu Recht, weil er in den Testspielen immer noch so ein bisschen wie ein Fremdkörper in diesem System gewirkt hat. Aber jetzt gerade aktuell ist er so der entscheidende Spieler, sogar finde ich noch ein Stück wichtiger als Musiala und Wirtz da hinter den Spitzen. Weil er wirklich mit seinen Läufen immer wieder was kreiert, immer wieder den richtigen Laufweg auch wählt, auch eine Torgefahr reinbringt, die ja von der Zehnerposition ganz, ganz wichtig ist, weil ansonsten haben wir da vorne nur Havertz und gar nichts. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, wie er jetzt aufspielt und auch gegen den Ball ordnet er die deutsche Mannschaft, guckt, dass da das Pressing richtig läuft. Also für mich ist Gündogan da, auch weil ich finde, dass Wirtz noch nicht so in Form ist bei diesem Turnier und Musiala hat viele tolle Aktionen, aber auch immer so ein paar Aussetzer. Dementsprechend ist Gündogan für mich der ganz große Gewinner da vorne drin.
In den letzten 20 Minuten kommen dann auch noch Chris Führig und Undav in Stuttgart zu ihrer EM-Premiere, kann man ihnen sehr gönnen. Auch Can kommt dann noch, viel Gegenwehr von den Ungarn gibt es dann dagegen nicht mehr, es passiert nämlich ja allzu viel. Meinst du denn, die deutsche Nationalmannschaft ist dann auch gut da drin und reifer geworden, ein Spiel runterzuspielen, oder hast du dir gedacht, selbst bei einem 2:0 könnt ihr zumindest noch ein Treffer fallen?
Ja, das kann immer passieren. Ich hatte das Gefühl, dass da mehrere Dinge zusammenkommen. Ich hatte das Gefühl, dass Ungarn hatte ja zuvor auch mit Adam zum Beispiel noch einen neuen Stürmer eingewechselt, haben dann auch auf 5-3-2 umgestellt, hatten dann auch teilweise mit den Außenverteidigern sehr viel offensiver gespielt. Das haben sie dann sein gelassen nach dem 2-0. Da hatte man wirklich das Gefühl, okay, die sagen sich, vielleicht kriegen wir noch einen Standard, vielleicht kommen wir noch irgendwie ran, aber wir werden jetzt nicht das letzte Risiko gehen, wir werden uns jetzt nicht das Torverhältnis wegschießen, wir werden hoffen auf einen hohen Sieg gegen Schottland, dass wir da noch irgendwie den dritten Platz erreichen können. Das hatte man, das Gefühl hatte ich deutlich. Und ich hatte aber auch das Gefühl, dass die deutsche Mannschaft, dass der so eine leichte Last abgefallen ist. Mhm. Weil vorher waren doch immer noch so 2-3 Nervositätsaktionen drin, wie ich das so schön nenne. So einfach, wo du dir denkst, geh doch jetzt ins Dribbling rein, du bist jetzt im 1-gegen-1, nein, er bricht nochmal ab und spielt den Querpass. Und das haben sie dann danach nicht mehr gemacht. Danach sind sie halt dann ins Dribbling reingegangen, haben das Dribbling dann auch gezogen. Und selbst wenn es nicht geklappt hat, im Gegenpressing den Ball dann zurückerobert. Also diese Nervosität ist abgefallen und ich fand auch die Wechsel waren gut. Also dann nochmal mit Führig und Sané mehr Breite gegen den Gegner, der weiter vorschiebt, immer eine gute Idee. Auch psychologisch einfach ein sehr, nicht cleverer, aber eigentlich noch ein sehr freundlicher Schachzug von Nagelsmann, dass er da ganz bewusst die Stuttgarter Spieler einwechselt in ihrem Heimatstadion, um da auch nochmal vielleicht eine Reaktion des Publikums hervorzurufen. Auch noch als Dank für die Spieler so ein Stück weit. Das fand ich sehr, sehr gut. Und dementsprechend war es dann am Ende, ist das Spiel noch so hingeplätschert, weil Deutschland war dann drin, Ungarn wollte das 0-3 auf alle Fälle vermeiden und dann irgendwann war es aus.
Ja, dabei bleibt es beim 2:0. Das Achtelfinale ist damit fix. Ein Unentschieden gegen die Schweiz reicht auch schon für den ersten Platz. Und was fangen wir mit dem Spiel an? Die Stimmung jetzt weiter gut und die spielerischen Mittel haben jetzt auch gegen eine stärkere Mannschaft geklappt. Auch wieder ein paar Erkenntnisse von dir jetzt genau zu dem Auftritt.
Die deutsche Mannschaft hat mit diesem Spiel auch gezeigt, dass sie sich auch reinbeißen kann. Ich fand es jetzt kein riesig überzeugendes Spiel, wie wir es erlebt haben gegen Schottland. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Ungarn besser waren als gegen die Schweiz, aber auch die waren im Kontermoment dann häufig zu ungenau. Also die haben auch wirklich 2-3 Konter weggeworfen und haben dann auch zwischenzeitlich, dann sind sie zu tief verteidigt, dann dadurch keinen Druck mehr ausüben können, so ein bisschen zu viel Angst vor der eigenen Courage. Und dementsprechend würde ich jetzt sagen, ein besserer Gegner kann dann vielleicht, wenn dann Rüdiger plötzlich mitten in der gegnerischen Hälfte verteidigen muss, die spielen das dann eiskalt aus. Die spielen dann den Ball hinter die Abwehr und dann laufen 3 Stürmer in dem Zentrum ein. Da muss man halt noch arbeiten. Der große Takeaway ist, glaube ich, die deutsche Mannschaft kann sich auch in so ein Spiel reinbeißen. Auch wenn mal nicht alles sich so funktioniert, auch wenn nicht jede Kombination so leichtfüßig aussieht, wie es gegen die Schotten der Fall war. Sie können sich da reinbeißen, notfalls über Gegenpressing Tor erzwingen, notfalls im eigenen Strafraum noch mit Tar noch einen Fuß bei einer riesen Szoboszlai-Chance dazwischen. Das war durchaus positiv und das hat dann nochmal so ein bisschen auch meine Kritik an der Mannschaft, die ich vor der EM ja so auch ein bisschen leise geäußert habe, abgeschwächt, weil sie nochmal eine andere Facette gezeigt hat.
Mut macht eben auf jeden Fall auch die Zahl, dass die deutsche Nationalmannschaft jetzt schon 7 Tore in der Gruppenphase erzielt hat, so viele wie sonst nie zuvor bei einer EM. Und es zeigt eben auch, dass viele Spieler torgefährlich sind. Also jetzt wieder mit Gündogan, mit Musiala, Spieler, die das ja nicht deren Hauptaufgabe ist, sage ich jetzt mal. Wird das weiter der Trend bleiben oder kann sich das jetzt auch so ein bisschen dahin kanalisieren, dass dann mal 1-2 Goalgetter schon die Verantwortung da in der Offensive übernehmen?
Nein, das kann ich mir nicht vorstellen, gerade da die erste Mannschaft ist ja auch komplett fix, hat man das Gefühl. Also die Spieler kennen ihre Rollen und Havertz ist da auch gesetzt. Und das ist auch, glaube ich, gewollt, dass du dann mit Gündogan, Wirtz und Musiala dahinter gleich 3 Spieler hast, die auch immer in den Strafraum reingehen sollen, wenn dann man in das letzte Drittel kommt und die dann gemeinsam mit Havertz Torgefahr erzeugen wollen und eben nicht das Muster Flanke auf den Superstar und der macht dann die Tore vorne drin im Strafraum. Da habe ich schon das Gefühl, das ist gewollt und das ist auch gut so. Das ist die große Stärke der deutschen Mannschaft. Und wie es dann defensiv weitergeht, da wird dann, glaube ich, schon die Schweiz ein ganz guter Prüfstein, aber das muss man dann spätestens ab der K.O.-Phase gucken. klar ist, dass man gegen die Schweiz zumindest schauen soll, dass man unentschieden holt, weil der Pfad als Gruppensieger ist deutlich einfacher. Auch das Achtelfinale ist nachher deutlich einfacher gegen den Zweiten der Gruppe C. Ansonsten trifft man auf den Zweiten der Gruppe B und das wird dann wahrscheinlich Spanien und Italien sein, die sich bisher sehr, sehr stark verkauft haben. Mal gucken, wie die sich jetzt gegeneinander anstellen. Aber da muss man schon wachsam sein. Das ist keine leichte Aufgabe für Nagelsmann, was die Aufstellung angeht.
Ja, also wahrscheinlich eher weniger Experimente vielleicht im Hinterkopf behalten. Rüdiger, Andrich, Mittelstädt haben jetzt schon mal gelb gesehen. Kandidaten, die dann vielleicht mal gesperrt sein könnten im Achtelfinale. Wird es personelle Änderungen geben? Wie ist dein Bauchgefühl?
Mein Bauchgefühl ist schon, dass es personelle Änderungen geben wird. Ich glaube, es wird nicht der große Bahnhof sein. Also wenn jetzt Schottland gegen die Schweiz gewonnen hätte und man dann den Gruppensieg eigentlich schon in der Tasche gehabt hätte, dann hätte ich mir vorstellen können, dass man da vielleicht noch so einen großen Bahnhof macht und dann doch mehr Wechsel macht. So muss man da immer noch so ein bisschen aufpassen. Aber du hast gerade schon gesagt, ein paar Spieler werden sicherlich eine Pause bekommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein Pascal Groß zum Beispiel von Anfang an spielen darf für einen Andrich, dass ein Raum vielleicht für Mittelstädt reinkommt, dass man auch vielleicht vorne einem ein, zwei Spielern eine Pause gönnt. Aber der, also zwei, drei Wechsel vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt das große Rad anwirft.
Damit belassen wir es für die deutsche Nationalmannschaft und sind mal gespannt, was sie dann gegen die Schweiz nochmal einen anderen Gegner auf den Platz bringen können. Lass uns nochmal ein bisschen auf den Rest des Turnierbaums schauen. Natürlich auch Erwähnung wert. Auch einige Erkenntnisse, die man jetzt schon so treffen konnte. Es fallen vor allem viele Tore, ne? Also es gab jetzt nur vier Spiele mit weniger als zwei Treffern. Das macht natürlich nicht nur den neutralen Fans Spaß, sondern er spricht auch für die Spannung innerhalb der Spiele.
Ja, total. Also es ist bisher eine sehr, sehr amüsante Europameisterschaft. Die Kleinen verkaufen sich deutlich besser, als ich das auch erwartet hätte. Es gibt ja auch Spiele zwischen Nationen, die nicht so riesengroß sind, die dann deutlich mehr Spaß machen. Also Türkei gegen Georgien war so ein Spiel, wo eben keine Mannschaft richtig die Kontrolle übernehmen konnte. War ein sehr, sehr schönes Spiel. Albanien hat gegen Kroatien auch überzeugt. Das macht auf jeden Fall total Spaß. Ich hoffe, dass das auch so bleibt, weil man muss ja auch mal ehrlich sagen, wir sind noch nur in der Gruppenphase und ich will auch mal keinen Spaß daran nehmen, aber wir spielen jetzt aktuell darum, dass 8 Teams nach Hause fahren und dann sind viele von diesen spektakulären Ergebnissen nachher eigentlich wertlos, weil trotzdem beide Teams weiterkommen. Da muss man nochmal schauen, aber grundsätzlich bisher ein hohes Niveau. Außenseiter, die sich gut verkaufen, tolle Fans auf den Rängen, also das macht Spaß.
Wir sehen auch extrem viele Weitschusstore, also der Anteil daran, teils von schwächeren Teams, sage ich jetzt mal, aber auch von absoluten Top-Nationen, die vielleicht in Angriffen die Geduld verlieren. Geht da so ein Trend dahin, dass du das mehr und mehr als Mittel der Wahl nutzen kannst, wobei es ja immer einen geringen X-Goals-Wert verspricht, ne? Das ist ja immer im Hinterkopf.
Ja, das muss man dazu sagen. Ist immer so ein sehr kleiner Ausschnitt nur und das ist auch manchmal einfach Zufall, muss man auch sagen, wenn man halt irgendwie jetzt, wie viele Spiele hatten wir bei der EM15? Ungefähr ziemlich genau 15. Ja. Wenn da halt dann ein paar mehr falsche Tore fallen, kann das auch einfach Zufall sein. Internationaler Fußball ist auch noch anders als Clubfußball. Da erleben wir, dass seit Jahren der Anteil der Weitschusstore zurückgeht und seit Jahren der Anteil der Tore, die im Strafraum herausgespielt werden, höher wird. Noch die Anzahl der Weitschüsse, die man nimmt, wird geringer. Und da habe ich auch das Gefühl, dass es schwerer ist noch, weil die Abwehrreihen besser funktionieren und dann halt solche Weitschüsse dann einfach weggeblockt werden. Das ist bei der EM nicht so der Fall. Das ist vielleicht noch so ein Punkt, den man beobachten muss, ob das so bleibt. Weil manchmal ist es ja einfach eine statistische Verzerrung. Wir hatten Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, wo wir zig Eigentore erlebt haben in den ersten Spielen, irgendwie in der Gruppenphase 5 oder 6 Eigentore oder sogar mehr. Und dann war groß der Eigentortrend, aber es war einfach nur eine statistische Anomalie. Also es ist jetzt nicht so, dass mehr Eigentore fallen im gesamten Fußball. Also das kann auch mal, muss man immer das ganze Turnier abwarten.
Dann kannst du mich auch berichtigen, ob das jetzt wirklich nur ein kleiner Ausreißer ist, statistisch, aber bisher wurden nur 2 Elfmeter gepfiffen. Kann man so sehen, vielleicht auch einfach gute Leistung der Defensive, aber vielleicht eben, was wir auch verbinden können mit den Weitschusstoren, ist vor allem mehr denn je das Motto, den Gegner bloß nicht in den Strafraum kommen zu lassen mit Dribblings, mit wirklich tiefen Pässen, oder kann man das jetzt so ein bisschen missinterpretieren?
Nee, das kann schon gut sein. Was wir auch erleben, ist, dass man relativ wenig Mittelfeldpressing sieht. Also, dass die Teams gehen vorne ein bisschen drauf und dann lassen sie sich sehr, sehr schnell, sehr, sehr weit zurückfallen auch. Gerade Außenseiter, was dann diese Spiele so manchmal so hin und her wogen lässt. Aber im Mittelfeld stört keiner mehr und das ist dann auch so ein bisschen der fehlende Druck der Mittelfeldspieler. auf den gegnerischen Schützen am Strafraum. Dafür ist der eigene Strafraum dann sehr, sehr gut gesichert. Und natürlich auch fehlen so Teams auf dieser internationalen Ebene wie in Leverkusen, Stuttgart in der Bundesliga, die eben dieses Selbstverständnis und auch dieses Zusammenspiel haben, dass sie gegen jeden tiefstehenden Gegner auch in den Strafraum reinkommen. Das ist ja auf Nationalmannschaftsebene gar nicht so leicht.
Dazu ist die Dreierkette jetzt das klar dominierende System, gerade im Aufbau. War das so erwartbar, ob wir jetzt Top-Nation oder, sag ich mal, Geheimfavorit oder wirklich Underdog quasi, aber dass viele Teams zu diesem Mittel greifen?
Absolut. Also man sieht das auch im Clubfußball. Da baut mittlerweile praktisch jede Mannschaft mit einer Dreierkette auf. Diese 3-2-Aufbau ist absoluter Standard bei eigentlich allen Teams auf der Welt mittlerweile. Und das ist auch, was natürlich in der Nationalmannschaft zu sehen ist, dass man diesen Aufbau so praktiziert, damit man eben in der ersten Linie genug Anspielstationen hat, das Spiel in die Breite auch ziehen kann und dann in das Mittelfeld gut besetzt hat, um den Gegner auch da reinzulocken. Also ja, das ist ein ganz klarer Standard und den man auch so auf der Clubebene kennt.
Letzte Erkenntnis so von mir aus den bisherigen Spielen. Es gab schon 4 Duelle, bei denen der Sieger weniger Ballbesitz gesammelt hatte. Es klappt also auch, dass du, sag ich mal, über Konter kommen kannst, diese Strategie, wie wir es vor allem bei Slowakei, Slowenien gesehen haben, dann auch wenig Ballbesitz trotzdem erfolgreich sein. Kann sich das weiter durchziehen durch das Turnier?
Das wird sich zeigen müssen. Also das kann natürlich auch sein, wenn du jetzt zum Beispiel Slowakei ansprichst. Sie haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, aber hatten natürlich auch ein bisschen Glück mit dem Gegner und dass der Gegner eben auch seine Chancen nicht genutzt hat. Dafür ist es mir auch noch zu früh. Das kann so sein, dass halt tatsächlich diese Teams mit weniger Ballbesitz, auch mit einer guten Idee ohne Ballbesitz, auch mit guten spielerischen Kontern, dass die jetzt im Vorteil sind bei dieser EM, dass die der Trend sein wird. Kann immer genauso gut sein, dass sich das dann verwässert in den kommenden Spielen und dann die Favoriten doch wieder irgendwann ihre Muskeln spielen lassen. Weil man darf auch nicht unterschätzen, das Format dieser Europameisterschaft, das halt eben dafür sorgt, dass du dir auch einen Fehler leisten kannst und das dann eben vielleicht nochmal dafür sorgt, dass erst ab der K.O.-Phase auch bestimmte Teams dann bestimmte Taktiken einsetzen und bestimmte Muskeln spielen lassen.
Trotzdem ein sehr frustrierendes 0-1 für die Belgier gegen die Slowakei. Ja. Müssen wir jetzt gar nicht weiter aufpassen. Nur eine Situation gab es natürlich, die dann auch für viel Gesprächsbedarf gesorgt hat quasi. Und erstmal diesen Nebeneffekt. Es gab so einen kleinen Bildschirm, kleine interessante Grafik, wie anscheinend der Ball Kontakt mit der Hand hatte. Ne? Das sah aus wie so ein Herzmonitor. Was genau war das? Hast du das näher ergründen können? Und ist das jetzt immer Teil der Übertragung auch?
Nee, es ist ja ein Chip im Ball verbaut, der genau für solche Situationen da sein soll, damit auch Erschütterungen des Balls quasi gemessen werden. Das wird ja zum Beispiel auch nach den Toren eingeblendet mittlerweile, was für eine Rotation hatte der Ball, wie viel Geschwindigkeit hatte der Ball und so weiter. Das lässt sich mit Hilfe eines solchen Chips messen. Ist dann auch so ein bisschen Heisenbergsche Unschärferelation, so nach dem Motto, wenn du halt irgendein Messgerät anbringst, dann wird dadurch auch schon wieder die Messung, das, was du messen willst, beeinflusst. Das Handspiel, das fand ich persönlich das jetzt lächerlich, das wegzupfeifen. Hätte man auch gestern, wenn man das pfeift, das Handspiel bei Belgien, hätte man auch gestern so ein Stück weit das Handspiel gegen Deutschland pfeifen müssen, wo ich weiß gar nicht, wer es war. Schan war es, glaube ich, oder bin mir gar nicht mehr sicher. Im eigenen Strafraum den Ball auch so an die Hand bekommt. Auch da ist eigentlich so, wenn du auch da diesen Ausschlagmesser gehabt hättest, hättest du auch da so einen Ausschlag sehen können. Also ja, die UEFA hat da ein neues Spielzeug, das sie dann auch vorführen möchte und das hat sie dann in Form dieser Herzgrafik gemacht.
Schön, also dass wir auch ein paar Klassiker an Themen dabei haben, die uns über die EM beschäftigen mit dem Handspiel. Mal schauen, ob uns das weiter verfolgt. Jetzt abschließend blicken wir nochmal auf ein paar Highlights an diesem Spieltag, die noch kommen werden. Und da haben wir heute das Duell Spanien gegen Italien, das wohl auch vorentscheidende Spiel um den Gruppensieg.
Ja, also auf jeden Fall. Das ist für die Gesamtkonstellation ein wichtiges Spiel. Ich bin da auch sehr gespannt, weil beide Teams am ersten Spieltag mich überzeugt haben, auch eine große, hohe Dominanz ausgestrahlt haben. Da bin ich sehr gespannt. Spanien war noch so manchmal so ein bisschen so ein Tick zu aggressiv im Pressing sogar. Vielleicht findet Italien die Räume da. Aber es ist schon ein vorgezogenes Highlight. Ich wäre auch nicht überrascht, wenn wir das dann später im Verlauf des Turniers nochmal sehen würden, dieses Spiel.
Wir haben dann auch die Niederlande gegen Frankreich. Das könnte man vielleicht hier auch sagen. Vorher könnte man meinen, Frankreich schon der Favorit. Jetzt fehlt wohl Mbappé, wo mit Verlaub die Nase ähnlich viel unterwegs war wie die holländischen Fans bisher. Die war ordentlich schief dann nach dem Spiel gegen Österreich. Der fehlt wohl. Was kannst du hier erwarten? Wird die Niederlande die Franzosen ärgern können?
Ja, die Niederlande hat mich jetzt im ersten Spiel nicht krass überzeugt. Ich bin sehr gespannt, wie sie dann die Defensive hinbekommen, auch gegen die doch schnellen Franzosen, die auch, wenn Mbappé nicht spielen kann, auch sehr, sehr schnell sind. Da bin ich sehr, sehr gespannt grundsätzlich, aber auch eins der spannenderen Spiele. Aber ich habe da schon Vorteile Frankreich gesehen.
Und vielleicht das letzte Highlight auch für diesen Spieltag, wobei natürlich viele, alle Spiele die sehenswert sind, aber die Türkei gegen Portugal. Türkei hat sich ja auch mit wunderbaren Treffern furios Selbstbewusstsein sammeln können. Portugiesen bisher eher behäbig mit einem schwierigen Spiel. Auch hier könnte dann die nächste Überraschung folgen.
Da bin ich ein bisschen skeptisch, weil natürlich die Türkei, du hast gesagt, hat schöne Tore geschossen, aber hat gegen Georgien jetzt auch nicht den dominantesten Eindruck hinterlassen. Das war doch bis zum Ende ein super, super enges und super knappes Spiel. Und die Georgier hatten ja am Ende genug Chance, das 2-2 zu machen und bekommen stattdessen das 3-1 nach einem Eckball, wo das Tor dann leer steht. Portugal hat eine gute Ballbesitzstruktur. Sie müssten das nur noch besser in Richtung Tor tragen. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie die Türken es schaffen, die Flügel zu verteidigen. Das war ein Riesenproblem gegen Georgien, dass sie nach Verlagerung komplett offen standen. Also da schätze ich schon, dass Portugal sich vielleicht ein bisschen besser anstellen wird, als sie es im ersten Gruppenspiel gegen Tschechien getan hat.
So viel also dazu. Ich werde jetzt zum Abschluss eines jeden Videos die Frage stellen, was dein Moment der letzten Tage war. Also da darfst du immer was rauspicken, was dir in Erinnerung geblieben ist. War es ein schöner Treffer von der Türkei? War es ein besonderer Moment im Umschaltspiel von Rumänien? Da darfst du gerne noch einen Take äußern.
Ja, dann greife ich hier mal Shaqiri raus, der ja irgendwie gefühlt der, ich denke mir immer, den Vergleich zu Simon Ammann vom Skispringen, wo der auch immer jahrelang nichts gerissen hat und dann kam plötzlich eine Welt- oder Weltmeisterschaft und dann plötzlich hieß es, oder Olympische Spiele und plötzlich ist Simon Ammann holt Gold oder so. Und so ein Stück weit ist Shaqiri auch, der jetzt, ich glaube, bei den letzten 5 oder 6 großen Turnieren jeweils einen Treffer geschossen hat und dessen Karriere ist ansonsten ja nicht so beeindruckend, weil er hat sich nie auf diesem ganz hohen Niveau durchsetzen können und spielt jetzt ja auch in den USA, aber bei so Turnieren, dann holt er da immer noch so ein Ding raus, jedes Mal wieder. Das ist schon sehr, sehr interessant.
Mal schauen, ob er das gegen Deutschland auch mit hinbekommt. Wir werden das natürlich für euch verfolgen, bis dahin auch alle Spiele gut im Blick haben. Wir freuen uns drauf und melden uns dann bei Zeiten bei euch wieder und bedanken uns fürs Zuhören, fürs Zuschauen und dann alles Weitere in Kürze. Danke dir, Tobias, auch. Macht's gut. Ciao.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. And now I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.